was mitgebracht. Ich fülle das gerade mit Wasser. In der Geschichte, die wir heute Morgen anschauen, verwandelt Jesus Wasser in Wein. Und wir werden sehen, ob das heute, während wir diese Geschichte anschauen, auch mit diesem Weinglas passiert. Oder wir werden vor allem schauen, ob auch du in deinem Leben Wein erhalten wirst. Ob sich irgendwo in deinem Leben was wie ganz normales Wasser aussieht, in sehr schmackhaften Wein verwandeln wird. Und die Geschichte, die wir heute anschauen, die ist am Anfang vom Johannesevangelium. Und während wir in die eintauchen, wird ganz, ganz viel sich zeigen. Das ist eine spektakuläre Geschichte. Und es ist ja nicht umsonst das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, weil da ganz viel drin steckt. Und wir lesen darum gerade zum Anfang die Geschichte aus Wort Gottes in Johannes 2, ab Vers 1. Und dort lesen wir: Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, das ist eine Ortschaft in Galiläa, und die Mutter von Jesus war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Wer es euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach den Reinigungssitten der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste, also insgesamt 500 bis 700 Liter. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er sprach zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, wenn die Gäste schon ein bisschen angetrunken sind, dann den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus dort in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. So das Wort von Gott. Die Geschichte ist nicht zufälligerweise das erste Wunder, was Jesus macht. Es ist, weil Jesus damit was ausdrücken will, weil er das damit machen, zeigen möchte. Und darum heißt ganz am Ende vom Text, dass Jesus dieses Zeichen gemacht hat. Es ist ein Zeichen, ein Wunder, das gleichzeitig ein Zeichen ist, was auf was anderes verweist. Und zwar auf was ganz, ganz Spannendes. Wenn du das Johannesevangelium anschaust, dann am Anfang, das fängt an mit einem sehr philosophisch-theologischen Teil. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort auf Griechisch heißt Logos, und Logos hat einen ganz philosophisch weitreichenden Bedeutungsumfang. Das war vor allem damals für die Griechen ein sehr bedeutsames Wort, aber es wird auch noch heute von einflussreichen Philosophen und Psychologen verwendet, dieser Begriff Logos. Und so fängt das Johannesevangelium also sehr theologisch und philosophisch an. Und dann, das ganze erste Kapitel sind ganz viele theologische Ausführungen, und nachher kommt die Geschichte vom Weinwunder. Und dann kommt noch eine zweite Geschichte, nämlich die Geschichte von der Tempelreinigung. Und anschließend geht es wieder mit philosophischen Ausführungen weiter, bevor dann das Buch von Johannes so richtig anfängt. Und das verdeutlicht, dass diese beiden Wunder, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt und die Tempelreinigung, dass die was aussagen wollen über das ganze Buch von Johannes und natürlich auch über Jesus und was er auf der Erde macht. Und wir wollen heute eintauchen in dieses: Was bedeutet denn das, dass Jesus an diesem Hochzeit Wasser in Wein verwandelt? Und insgesamt geht es ja in der Geschichte um eine Hochzeit. Und die Bibel braucht diesen Begriff Ehe oder Hochzeit immer wieder, um zu zeigen, was möchte Gott für die Menschen und wie möchte Gott mit den Menschen in Beziehung stehen. Und da wird dieses Bild gebraucht, Gott möchte, dass die Menschen wie eine Braut sind und Gott ist der Bräutigam und sie begegnen einander und haben ganz, ganz tiefe Gemeinschaft miteinander. Und das ist ein Bild, was Gott möchte für dein Leben. Er möchte in dein Leben kommen und mit dir tiefe Gemeinschaft haben. Und jetzt ist das Spannende, die zweite Geschichte, die erste ist ja das Weinwunder, die zweite ist die Tempelreinigung. Und auf den ersten Blick haben die Geschichten nichts miteinander zu tun. In Tat und Wahrheit, wenn man sie vergleicht, sind sie sogar recht gegenteilig. In einem Tempel tut Jesus die Tische umstoßen und die Leute raustreiben, die dort drin Sachen verkauft haben. Und er macht einen riesen Tramtam und er verärgert die Leute und scheucht sie aus dem Tempel raus, weil sie dort den Tempel verunreinigt haben. Und in der Geschichte, die wir heute anschauen, bis jetzt sagen das Gegenteil. Er verärgert nicht die Leute, sondern er schenkt ihnen Wein. Und zwar richtig, richtig viel Wein. Und er scheucht nicht die Leute raus, sondern er veranstaltet ein Fest, eine Gemeinschaft, miteinander feiern. Und trotzdem, die beiden Geschichten laufen aufs Gleiche hinaus. Jesus, Gott möchte, dass in deinem Leben Gemeinschaft vorhanden ist, zwischen dir und Gott und zwischen dir und den Menschen um dich herum, dass ein Frieden und eine Festlichkeit dein Leben prägen tut. Und dazu macht Gott eben, Jesus macht dazu zwei Dinge. Zum einen, er beschenkt dich immer wieder mit Wein, mit süßen Dingen, mit Gutem, dass er in dein Leben hineintut, damit du erkennst, ich hab's gut, Gott meint's gut mit mir, Gott beschenkt mich und du wie das dich frei macht, um das Leben zu leben und nicht nur vor dich hin zu versauern. Und das Leben zu leben in Gemeinschaft mit anderen und mit Gott. Und manchmal aber kommt Jesus in dein Leben und stößt die Tische um und treibt Dinge aus deinem Leben raus. Dinge, die eigentlich nichts verloren hätten in deinem Leben. Und das bewirkt das Gleiche. Indem du Dinge raustust, die in deinem Leben eigentlich nichts verloren haben, schaffst du Freiraum für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Wenn du den ganzen Tag zum Beispiel am Gamen bist, dann als Jugendlicher kommt man ja manchmal so ein bisschen in eine Phase, wo man sich gerne in sein Zimmer zurückzieht und nachher nur noch Gamen tut. Wenn dann Jesus kommt und diesen PC, der dich den ganzen Tag einnimmt, mal aus deinem Leben rauskickt, irgendwann mal, dann hast du plötzlich wieder die Freiheit, hinauszugehen und mit deinen Freunden was zu machen, mit ihnen ein Fest zu feiern oder mit ihnen ein Abenteuer zu erleben. Und so kommt Jesus manchmal, um Dinge aus unserem Leben rauszukicken, damit Gemeinschaft ermöglicht wird. Und manchmal kommt er in unser Leben, um uns richtig zu beschenken, damit Gemeinschaft möglich wird, dass man es genießen kann, dass man miteinander genießen kann, dass man miteinander feiern kann. Und wir haben ja in den letzten Monaten so ein bisschen die verschiedenen Aspekte von dem angeschaut, weil ich habe vor ungefähr 2 Monaten haben wir die Geschichte angeguckt von der Tempelreinigung. Und dann haben wir verschiedene Aspekte angeguckt, wie können wir in Gemeinschaft mit Gott leben, wie können wir Jesus in unserem Leben drin haben, mit ihm verbunden bleiben. Und wir haben auch immer wieder geschaut, wer ist Gott überhaupt? Da hat der Jonin letzte Woche eine wunderbare Predigt darüber gehalten. Wer ist Gott überhaupt? Und Jenny hat das auf Englisch übersetzt. Und ihr könnt das immer noch sehr gerne nachschauen auf YouTube. Ihr könnt auch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich möchte es euch wirklich wärmstens ans Herz legen, ihr könnt die englischen Teile immer überspringen, weiterspulen. Oder wenn du englisch sprechend bist, dann kannst du natürlich bei den deutschen Teilen immer weiterspulen. Weil dort so deutlich wurde, wer ist Gott überhaupt? Und jetzt kommen wir so zum Abschluss von dieser Serie. Also es war nicht eine richtige Serie, aber so ein bisschen eine thematische Einheit von verschiedenen Predigten. Wir wollen einfach noch ein letztes Mal eintauchen in dieses, was bedeutet es, mit Gott so eng unterwegs zu sein? Wie kann Gott in deinem Leben dadurch ein Fest machen? Und ich habe hier dieses Weinglas hervorgebracht, weil Jesus sich in dieser Geschichte als der Festmeister erweisen tut. Wir haben ja das Wort Speisemeister gelesen, weil der Speisemeister kriegt den Wein und er merkt, oh, das ist richtig guter Wein. Und der Speisemeister, das ist ein griechisches Wort, ein einziges Wort, das für Speisemeister oder für Festmeister steht. Der war zuständig dafür, dass das Fest läuft. Und das braucht man manchmal. Jemand, der das Glas erhebt und sagt, jetzt stoßen wir an auf das. Und er macht Stimmung und er sorgt auch dafür, geht schauen, dass auch immer genug Wein vorhanden ist und das Essen läuft und ein bisschen was in dem Fest unterwegs ist. Und genau das macht Jesus in der Story, indem er den Wein herstellt. Weil wenn der Wein ausgeht, Hochzeiten früher, die sind eine ganze Woche gegangen. Und wenn dann mitten in der Woche der Wein ausgeht, dann ist erstens mal, wird das Feiern ein bisschen schwierig. Also man kann auch ohne Alkohol sehr gute Feste feiern. Das muss man schon auch sagen. Und Alkohol kann natürlich auch einen sehr negativen Effekt haben. Aber in der alten, im alten Orient war eine Hochzeit was ganz Wichtiges. Und wenn du nicht dafür sorgen konntest, dass ein richtiges Hochzeit gefeiert wurde, dann haben die Leute auch angezweifelt, dass du wirklich für deine Frau sorgen kannst. Weil früher waren die Männer, die das meiste Essen reingebracht haben. Und darum war es wichtig, dass dieses Fest wirklich eine Woche gedauert ist. Und es wäre fast in die Hose gegangen, dieses Fest, weil der Wein in der Mitte ausgegangen wäre. Und fast wäre dieser Speisemeister oder dieser Festmeister recht mit abgesägten Hosen dort gestanden, wenn nicht Jesus eingegriffen hätte und genug Wein plötzlich hervorgebracht hätte. Und in dem Sinn springt Jesus in die Schuhe von dem Speisemeister und macht, für was er hätte eigentlich sorgen sollen, nämlich dass genug Wein da ist. Und in dem Sinn ist Jesus der in der Geschichte der wirkliche Festmeister hinter dem Fest. Und ich möchte dich einladen, mal zu sehen, wo Jesus ein Festmeister in deinem Leben sein kann. Und zwar wird das Christentum allgemein ja so ein bisschen als was Spießerisches angeguckt, als was, wo nicht so viel Spaß herrscht, wo man sich immer anstrengen muss und schön brav sein muss. Und viele Menschen, die Kirchen nicht so gut kennen oder die euch nicht so gut kennen, denken, Christsein ist richtig langweilig und Christsein, da geht gar nichts ab, außer brav sein. Und weil sie das nicht wissen, denken sie, dass Christsein mega, mega was Blödes ist. Während in Wahrheit Jesus Wein hergestellt hat in deinem Leben und in der Geschichte, um ein richtiges Fest zu feiern. Und unsere Aufgabe ist es manchmal, den Leuten zu zeigen, nee, Jesus ist jemand, der richtig Freude und Spaß verursachen kann und verursacht, damit die Leute so ein bisschen sind so ein bisschen immun geworden gegenüber der Kirche, weil sie denken, die Kirche ist mega schlecht, weil sie irgendwelche Vorurteile drüber haben. Und diese Vorurteile müssen wir manchmal abbauen. Und in Tat und Wahrheit macht Jesus schon durch das Alte Testament eigentlich zwei ganz spannende Dinge bezüglich Feiern und Festen und Spaß haben. Und diese zwei Dinge sind, zum einen ergibt Feiern und Festen einen Platz im Leben und zum anderen ergibt ihnen einen Sinn. Für uns Christen hat Spaß haben einen Sinn. Wir haben nicht nur Spaß, weil es einfach Spaß macht, das auch, aber da ist noch ein tieferer Sinn dahin, weil während wir was genießen und Spaß haben an gutem Wein oder an gutem Essen oder an guter Aussicht oder an Skifahren oder an Gemeinschaft, während wir solche Dinge genießen, merken wir darin, dass wir sie von Gott haben. Und wir sehen, dass es was aussagt darüber, wie gut Gott ist und wie reich er uns beschenken will. Und in dem Sinn tun wir was wertschätzen, was Gott uns geschenkt hat. Und darum ist Spaß haben eine Wertschätzung von Gott, weil du schätzt das, was Gott dir gegeben hat, wert und musst es nicht einfach in Dreck legen. Und in dem Sinn ist was genießen etwas, was einen tieferen Sinn hat, wenn du weißt, dass es dir von Gott geschenkt ist. Und auf der anderen Seite gibt Jesus dem Feiern und Genießen und festlich sein auch einen Platz im Leben, weil nicht das ganze Leben ist Feiern, nicht das ganze Leben ist Spaß. Im Alten Testament hatten die Juden eine Woche von 7 Tagen. Die hat sich durchgesetzt fast auf der ganzen Welt, weil sie was Göttliches ist. 6 Tage arbeiten und 1 Tag frei haben. Und schon Gott hat in der Schöpfung 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag geruht und einfach geschaut, wie schön jetzt das ist, was er geschaffen hat. Und am 7. Tag musste er nicht noch weitere Dinge schaffen und denken, ja, aber ich bräuchte jetzt doch noch mehr, um glücklich zu sein, sondern am 7. Tag hat Gott nichts mehr hinzugefügt und hat einfach gesehen, dass es schön ist und dass man es genießen kann. Und in dem Sinn gibt es wie Zeiten vom Arbeiten und Zeiten vom Genießen und Feiern. Und wenn Jesus in deinem Leben ein Festmeister sein darf, dann darf er dir manchmal sagen, hey, du solltest jetzt ein bisschen mehr arbeiten. Und ein paar andere Mal sagt er dir, hey, du solltest jetzt mal aufhören zu arbeiten und einfach genießen, was du hast. Genieß mal die Menschen, die du um dich hast. Genieß mal das bisschen Essen oder deine kleine Wohnung oder die Aussicht oder die kleinen Dinge, die du in deinem Leben hast. Genieß die einfach mal. Und ich lade euch ein, dass ihr ab und zu Jesus Festmeister sein lasst in eurem Leben. Also Jesus erweist sich in dieser Story als ein Festmeister. Darum habe ich hier dieses Weinglas. Und ich habe noch was Zweites mitgebracht. Die Predigt von Jonen hat mich ein bisschen inspiriert, mit Gegenständen zu arbeiten, weil er hatte so Playmobil-Figuren, mit denen er was wirklich on point ausgedrückt hat. Ich habe hier eine Fliege mitgebracht und diese Fliege, die steht für den Bräutigam, der am Hochzeit eventuell so eine hübsche Fliege trägt. Und während Jesus nämlich an diesem Hochzeitsmahl sitzt als Single, denkt der wahrscheinlich mal dran, dass vielleicht er selber irgendwann mal heiraten will. Falls ihr schon öfter als Single an einer Hochzeit war, kommen euch solche Gedanken vielleicht bekannt vor. Nicht, dass ich jetzt solche Gedanken manchmal hätte an einer Hochzeit. Ja, Jesus denkt dran, eines Tages werde ich selber auch mal heiraten. Und wir sehen, dass sogar gerade ein Kapitel weiter im Johannesevangelium, im Johannes 3, bezeichnet der Johannes der Täufer Jesus als den Bräutigam. Weil Jesus ist in der biblischen Geschichte ein Bräutigam. Das haben wir schon vorher kurz angeschaut, dass er eines Tages die Gemeinde, also uns und die Menschen, heiraten möchte. Dass er wie ein, wir haben in der Offenbarung, ganz am Schluss der Bibel, dieses Bild, dass die Braut, also die Gemeinde Christi, als eine Braut kommt und Jesus und die Braut sich entgegengehen und miteinander eine Einheit eingehen, ein Fest feiern, Gemeinschaft haben. Und dieses Bild von Mensch und Gott als Bräutigam, als Braut und Bräutigam ist ein Bild, das sich wirklich, es gibt viele Bilder in der Bibel, die aufzeigen, wie Gott eine Beziehung zu uns haben möchte. Oder was, wie so zum Beispiel, dass er erste Hirte und wir sind die Schafe. Oder es gibt das Bild, dass er ist der Herr und wir sind seine Knechte, die ihm dienen. Oder er ist der König und wir sind das Volk, das dem König dient. Es gibt ganz viele Bilder in der Bibel, die so aufzeigen, wie wir zu Gott stehen. Weil unsere Beziehung zu Gott ist so etwas Einzigartiges. Das ist recht schwierig, die zu beschreiben. Und manchmal, wenn mich Leute fragen, hey, wie ist denn deine Beziehung zu Jesus? Dann kommen einem so viele verschiedene Dinge ins Sinn, dass man gar nicht so recht weiß, wo man anfangen soll. Oder es ist wie auch ein bisschen schwer fassbar manchmal. Und darum braucht die Bibel solche Bilder. Und das Bild, das die Bibel am allermeisten braucht, ist dieses Bild vom Braut und Bräutigam. Weil nämlich Gott uns Menschen nicht als Herr und Knecht haben möchte oder als Hirte und dumme Schafe, sondern als ein Gegenüber. Wie du das halt bei einer Braut, wie du das in der Ehe hast, als Gegenüber. Wo du Freude aneinander hast. Wo nicht der eine besser ist als der andere, sondern wo du wie einfach der eine genießt den anderen und der andere genießt den einen. Und dieses Bild ist was, was ganz viel uns zeigen kann, wie Gott wünscht, dass unsere Beziehung zu ihm ist, die Beziehung von uns zu Gott. Wir haben in diesen letzten Monaten einmal in dieses Buch hineingeschaut, das heißt Nach dem Amen bete weiter. Das ist ein wunderbares Buch, das so ein bisschen aufzeigt, wie man mit Gott in Verbindung bleiben kann und nicht, nachdem man Amen gesagt hat am letzten Gebet, die Antennen wieder einzieht und nichts von Gott hört, bis man wieder mal ein Stoßgebet in den Himmel senden muss, sondern wie man halt, wie Jesus und ich im Konstanten miteinander reden und mit Gemeinschaft haben, so im Alltag unterwegs sein können. Und wir haben in das Buch reingeschaut und ich möchte jetzt wieder was aus diesem Buch euch mitgeben. Und zwar der Autor zitiert dort den C.S. Lewis. Und der C.S. Lewis beschreibt, es gibt verschiedene Arten von Liebe. Verschiedene Arten, wie Liebe gelebt wird. Und er sagt, es gibt die Bedürfnisliebe und die Hingabeliebe. Und er sagt, Menschsein ist ganz, ganz fest, was angelegt in mir drin, dass ich lieben will. Dass du lieben willst, ist in dir angelegt. Du willst geliebt werden und du willst lieben können. Du willst, dass Leute dich gerne haben. Und irgendwo willst du aber auch, das ist einfach in dir angelegt, Menschen gerne haben und dich ihnen aufopfern und freundlich zu ihnen sein und ihnen was geben. Und dann sagt er, das ist die eine Art von Liebe, die tief in dir angelegt ist. Und eine andere, sagt er, was anderes, was tief in dir angelegt ist, ist eine Wertschätzungsfreude. Und damit meint er, dass du manchmal, wenn du was ganz, ganz Schönes siehst, einen Sonnenuntergang oder Kinder oder so, dass du große Freude verspürst und dass du die Sonne mega schätzt, diesen Sonnenuntergang mega, mega schätzt und so eine tiefe Freude in dir drin hast und dann nimmst du dein Handy nach vorne und machst ganz viele Bilder davon oder wenn du Kinder hast und du hast große Freude an Kindern, machst du ganz viele Bilder von deinen Kindern und dann schickst du die allen Leuten, egal, dass, ob sie schon 150 Bilder von irgendwelchen Kindern haben oder machst den 150. WhatsApp-Status mit dem Sonnenuntergang, einfach, weil du das jemandem teilen willst. Du willst wie deine Freude an dem, willst du die anderen Leuten mitteilen. Das ist Wertschätzungsfreude. Und dann sagt der Lewis, es gibt noch was Drittes. Ja. Das Dritte ist Wertschätzungsliebe. Du willst also einerseits Dinge, die du schön findest, mit anderen Leuten teilen und du willst lieben und in der Wertschätzungsliebe kommt das zusammen. Weil du, wenn du nämlich was schön findest und du kannst Gott dafür danken und diese Freude nicht einfach nur irgendjemandem ausdrücken, sondern dem, der dir das geschenkt hat, dann hast du Wertschätzungsliebe. Wenn du dich freust an deinem Partner und ihm sagen kannst, hey, ich habe Freude an dir und das gibt mir eine mega Liebe für dich, dann kommt wie beides zusammen, diese Liebe und die Freude. Und das ist wie das Tiefste, was ein Mensch erleben kann. Wertschätzungsliebe. Also wir haben die Bedürfnisliebe und die gebende Liebe. Dann haben wir die Wertschätzungsfreude. Und dann haben wir die Kombination von beiden, nämlich Wertschätzungsliebe. Und der Lewis und der Hans-Peter Reuer sagen jetzt, du kannst, wenn du einen schönen Berg siehst, kannst du ihn nicht küssen und du kannst einen Sonnenuntergang nicht umarmen. Aber du kannst den umarmen, der dir diesen Sonnenuntergang geschenkt hat und diesen schönen Berg. Und dann passiert das Tiefste, was ein Mensch erfahren kann, nämlich Wertschätzungsliebe. Und das ist genau das, für was die Ehe steht, zwischen uns und Gott oder auch zwischen dir und anderen Menschen. Dass du eine Freude hast an dem, was Gott dir gibt und diese Freude eine Liebe in dir auslöst für diesen Geber und diese Freude und die Liebe sich dann wie zusammenfinden. Und das ist wie Interaktion, weil Gott lässt dir viele gute Dinge in dein Leben hineinkommen. Da kommt was von Gott in dein Leben. Und du hast Freude dran und drückst diese Freude aus und das fließt sozusagen zu Gott hin. Also Wertschätzungsliebe ist ein Austausch, eine Interaktion von Freude, Wertschätzung und Liebe. Und während ihr die austauscht, kommt man einander immer näher. Das hast du wahrscheinlich, das kann man beobachten, ein Pärchen, die sich gern haben und das ausdrücken, die kommen sich immer näher. Und das Gleiche gilt aber auch für uns und Gott. Und weil Gott sich so sehr wünscht, dass unser Sein genau so ein Sein ist, nämlich, dass wir Freude und Wertschätzung an Gott haben. Darum braucht er dieses Bild von Ehe immer und immer und immer wieder. Und darum ist auch ganz am Schluss von der Bibel dieses Bild, dass die Braut kommt und Jesus kommt und sie einander entgegengehen und für immer zusammen sein werden. Das Bild vom Bräutigam hat auch was mit dem Bild von Wein zu tun. Und zwar Wein, wenn du Wein trinkst, ist das etwas, was du schmeckst und riechst. Und du siehst die wunderschöne rote Farbe, die wir uns jetzt leider vorstellen müssen. Ich hab zwar Wein mitgebracht, aber ich tue jetzt nicht davon trinken. Vielleicht später dann. Wenn du Wein trinkst, dann unser Glauben ist ja manchmal so eine Kopfsache. Und das sind nur Gedanken. Aber wenn du Wein trinkst, dann ist das halt nicht unbedingt eine Kopfsache. Dein Kopf ist auch aktiv, weil er überlegt, was könnte es denn das für Geschmacksnoten, was könnte es für ein Weinding, wie kann ich jetzt meinen Gastgeber beeindrucken mit meinen Weinkenntnissen. Aber es ist nicht nur eine Kopfsache, sondern es passiert was auf der geschmacklichen Ebene, auf der Wahrnehmungsebene und sogar, weil es Alkohol drin hat, auf der körperlichen Ebene. Also gut, wenn du Wasser trinkst, passiert auch was auf der körperlichen Ebene. Es hydriert dich, es macht dich lebendig. Und so ist Wein auch in dieser Story ein Bild dafür, dass unsere Beziehung zu Gott nicht was ist, was nur im Kopf stattfindet, sondern dass wir wie Gott wahrnehmen auf einer Ebene, die nicht nur gedanklich ist, dass wir seine Liebe spüren, dass wir seine Freude, dass die uns durchströmt und wie den ganzen Körper in eine kribbelige Freude bringt. Oder dass wir eine Ehrfurcht haben, die uns plötzlich wie so ruhig und still vor Gott stehen lässt, weil wir einfach merken, oh, so groß ist Gott. Das sind so Dinge, wie Gottes Sein in uns nicht nur ein Gedanken ist, sondern wie unser ganzes Sein erfasst. Theologisch nennt man das auch, dass wir leiblich vor Gott sind. Nicht nur in Gedanken, sondern mit unserem ganzen Sein und unseren Erfahrungen. Und dieses Gott schmecken ist etwas, was Gott dir geben will. Darum verwandelt Jesus in diesem Hochzeitsmahl so viel Wasser in Wein, weil er möchte, dass du Gott schmecken kannst. In dem Psalm heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und ich lade euch ein, Jesus Wein in euer Leben einschenken zu lassen. Jesus möchte dir Wein einschenken. Er möchte dir seine Güte zeigen auf einer ganz krassen, erfahrbaren Ebene. Ich meine, wir sind ja nicht Leute, die unseren Glauben auf Gefühlen oder Erfahrungen basieren, sondern auf dem Wort basieren wir ihn. Aber wir basieren ihn auf dem Wort und dann erfahren wir das Wort auch. Wir schmecken es, wir nehmen es wahr. Gottes Liebe und Güte und seine Majestät nehmen wir wahr. Und das ist, warum Jesus Wein einschenken möchte in dein Leben, dass du das aufsaugen kannst, dass du es wahrnehmen kannst. Wenn wir die Geschichte aufmerksam durchlesen, dann merken wir, dass Jesus an der Hochzeit ist und dann geht der Wein aus und sie haben keinen Wein mehr. Und dann kommt die Mutter von Jesus zu Jesus, Maria kommt zu Jesus und sagt, hey, sie haben keinen Wein mehr, im Sinn von, du könntest ja jetzt ein bisschen irgendwas machen darüber. Und dann fällt dir vielleicht auf, dass Jesus recht speziell reagiert. Zum einen sagt er Frau und nicht irgendwie Mama, Frau, und dann, was habe ich mit dir zu tun? Und nachher sagt er noch so etwas ganz Kryptisches, ein bisschen Unverständliches, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und warum reagiert Jesus so? Der Tim Keller, der eine Predigt über genau das gehalten hat, hat das, finde ich, sehr, sehr gut erkannt. Und ich glaube, dass er recht hat. Jesus denkt in dem Moment an seine eigene Hochzeit, wie wir das schon gesehen haben. Und er denkt dran, wie viel es ihn kosten werden wird, dieses Hochzeit zu ermöglichen. Er realisiert, wie in dem Moment, hey, eines Tages werde ich auch mal eine Hochzeit feiern, aber ich werde einen mega hohen Preis zahlen müssen für diese Hochzeit. Und das ist ein Gedanke, der sich durch die ganze Bibel zieht. Wir Menschen haben auf diesem Planeten gelebt, den Gott uns gegeben hat, und wir haben ein richtiges Chaos veranstaltet, wie man jetzt auch sehr gut sehen kann. Wir Menschen, wir haben es irgendwie nicht richtig hingekriegt, als Menschen miteinander in Frieden zu leben, obwohl Gott uns eigentlich alles gegeben hat, was es dazu braucht. Und wenn Juden, obwohl sie das wussten, vor Gott kommen wollte, haben sie gemerkt, hey, das geht nicht einfach so. Weil es ist so viel Leid und irgendjemand muss zahlen für dieses Leid und es ist so viel Schmutz an meinem Leben und an meinem Verhalten. Irgendwie muss das weggemacht werden. Und sie hatten das Ritual, dass sie sich gewaschen haben mit Wasser. Und dieses Ritual hat wie versinnbildlicht, ich muss zuerst gewaschen werden und reingemacht werden, bevor ich vor diesen heiligen Gott treten kann. Und die Juden wussten, Wasser alleine macht mich nicht rein. Es braucht wie mehr eigentlich, weil Wasser nützt nichts, um dieses Leid dieser Welt wegzumachen. Aber was etwas nützt, ist, dass Gott kommt und mitten in das Leid hineinsteigt. Und wie dieses Leid, was wir Menschen verursachen, an sich erfahren lässt und dem nicht fern bleibt. Und es wie durchlebt und überwindet dann und was Neues schafft. Und das ist das, was passiert, als Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Blut für uns vergossen hat. Gott hat sein Blut vergossen, damit wir eines Tages nicht unser Blut für ewig vergießen müssen. Also wenn Jesus an diesem Hochzeit sitzt, inmitten von diesem fröhlichen Fest, da denkt er dran, dass er eines Tages mal sein Leben geben lassen muss, damit wir ein ewiges Fest feiern können. Und er sitzt in dem Fest und er nippt sozusagen in Gedanken schon an diesem Fürchterlichen, was auf ihn zukommt, damit wir mal in einem Festzelt sitzen können, in einem Fest sitzen können, weil Jesus für uns das alles getragen hat, was wir nicht tragen konnten. Ein Pastor hat das so ausgedrückt. Es gibt keinen Weg, wie Jesus Christus darüber nachdenken kann, was es braucht, um seiner Braut den Kelch der Freude und des Frohsinns aus dem Wein sozusagen zu geben. Es gibt keinen Weg, darüber nachzudenken, ohne an den Kelch zu denken, den er selbst trinken muss, nämlich das Leid, das die Menschen verursachen. Wenn er mit uns feiern will, wenn er uns in seinen Armen halten will, wenn wir aus den Strömen seiner Gnade trinken wollen, wenn wir das Fest der Freude des Hochzeitsmahls, unsere Hochzeit mit ihm eintreten wollen, dann muss er diesen Kelch trinken, die Stunde durchmachen. Jesus dachte über seine Hochzeit nach, seinen Hochzeitstag. Und ich finde gerade das Zitat nicht. Das scheint verloren gegangen zu sein. Auf jeden Fall, Jesus sitzt inmitten der Freude und denkt dran, dass er einmal keine Freude haben wird, damit wir einmal in dieser Freude sitzen können. Und die Juden haben sich gefragt, wird Wasser mich reinwaschen? Und sie waren nie ganz sicher, genügt das? Und Jesus macht wie einen neuen Bund, wo nicht mehr Wasser uns Wein reinwäscht, sondern wo sein Blut, wo sozusagen der Wein uns reinwäscht. Und auf der gesetzlichen Ebene, wenn wir im Alten Testament sind, müssen wir uns immer fragen, genügt das, was ich mache? Bringe ich echt genug, um vor Gott sein zu können? Aber wenn wir merken, Jesus hat schon alles für uns gezahlt. Er hat alles gegeben, nämlich er hat sein Blut vergossen, damit wir Wein haben können, können wir in einen neuen Bund eintreten. Einen Bund, in dem wir Wein bekommen. Und dieser Wein ist, dass ich mich nicht mehr mit Wasser reinigen muss, sondern dass ich Gottes Reinigung haben kann, die befreit, wie Wein dich locker macht. Wenn Jesus dir die Sünden vergibt und sagt, hey, ich wasche dich rein, ich will dich als Braut aufnehmen und nicht du musst dich reinmachen und brav sein und alles, sondern ich mache das für dich, dann ist es wie Wein, der dich locker macht, der dich befreit, der dir eine Süße gibt und der macht, dass du wie eine große Freiheit hast, einfach mit Jesus zu sein und ihn zu feiern. Und das ist, was Jesus auch mit dem Abendmahl ausdrücken möchte. Wir haben den Wein, das Blut von Jesus, diesen Kelch vom neuen Bund, den wir trinken dürfen, der uns reinwäscht und der uns frei macht. Und wenn es wirklich ein Wein wäre, würde er uns auch ein bisschen lockerer machen, dass wir einfach vor Gott sein können. Und das ist das, was das Abendmahl ausdrückt. Und es heißt im 1. Korinther 11, wo es ums Abendmahl geht, mit dem Abendmahl verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Mit dem Abendmahl verkündeten wir, was Jesus gemacht hat, bis er kommt. Und wisst ihr, was das bis er kommt bedeutet? Bis er kommt als ein Bräutigam, der seine Braut abholen kommt. Und das wollen wir versinnbildlichen und uns vergewissern, indem wir nachher das Abendmahl zusammen feiern werden.